Ja, guten Morgen. Wer sich wundert, warum ich heute hier stehe, um zu predigen, vielleicht zwei Sätze, damit das eingeordnet werden kann, hat so berufliche Gründe. Ich war 16 Jahre Pastor bei den Baptisten. Danach wurde ich dann Familientherapeut. Und mit diesen beiden, ja, Fähigkeiten bin ich dann nachher zur Sternenbrücke gegangen und habe dort Familien mit lebensbegrenzt erkrankten Kindern begleitet. Und ja, das hat mich den Rest meines Lebens dann beschäftigt und ich bin heute noch gerne bei diesen Themen unterwegs. Und letzte Woche war so eine ganz spezielle Woche. Da hatte ich einmal ein Zoom-Meeting mit ehemaligen Kommilitonen vom theologischen Seminar. Und wir stellten fest, Mensch, es sind ja schon einige gestorben von uns. Gestern war ich in Hamburg und habe die Familientherapeuten getroffen. Das erste Mal nach 30 Jahren. Und wir stellten fest, Mensch, da sind ja schon einige gestorben. Und dann hatte ich zwei Trauergruppen also schon mal gehabt letzte Woche. Und dann habe ich mich mit der Predigt beschäftigt, mit den Jüngern nach Ostern, nachdem Jesus gestorben war. Und dann stellte ich fest, Mensch, das ist ja schon wieder eine Trauergruppe, die mir da begegnet. Sie trauerten um Jesus. Das war alles noch so frisch und neu und keiner wusste, was wir heute 2000 Jahre später alles so wissen. Es ist spannend, sich diese Szene noch genauer anzuschauen, die wir hier im Johannesevangelium finden, wo die Jünger nach der Hinrichtung Jesu sich versammeln. Und von daher war diese erste Generation der Jünger schon in einer sehr schwierigen Lage. Und wir wollen uns das mal anschauen und so drei Punkte dabei herausarbeiten. Wir schauen uns einen Text im Johannesevangelium an, Johannes 21, ganz am Ende. Und interessant ist ja, wie so diese ganzen Evangelien zustande gekommen sind. Die haben ja das zusammengetragen, das Material, und Johannes war das wichtig, bestimmte Dinge dann auch dort im Evangelium zu haben. Und im Kapitel 20, da lesen wir, Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet wurden. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist und der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Also ist noch weitaus mehr passiert, als wir in den Evangelien lesen können. Das müssen wir uns heute erstmal so vergegenwärtigen, denn wir haben nun unser Leben lang die Evangelien immer gelesen, gehört, Predigten, Bibelstunden und so weiter. Für uns ist das eigentlich alles, was zum Leben Jesu gehört. Aber es gehört noch viel mehr dazu. Jesus ist noch viel größer gewesen, als wir uns vorstellen können. Und sogar am Ende, ganz am Ende, noch ein Kapitel weiter, steht etwas Ähnliches. Es gäbe noch vieles andere zu berichten, was Jesus getan hat, wenn alles einzeln aufgeschrieben würde. Ich glaube, die Welt wäre zu klein, um all die Bücher zu fassen, die man dann schreiben müsste. Na, typische Orientalen, nicht, die alle ein bisschen übertreiben müssen, aber es macht auch deutlich, da ist eine Menge passiert. Und die Jünger sind in dieser Situation so kurz nach Ostern, so aus unserer heutigen Sicht, in einer schwierigen Situation. Und Johannes ist es also wichtig, dass diese Geschichte, die wir jetzt gleich hören, noch mit reinkommt ins Evangelium, weil da etwas Wichtiges über Jesus und die Jünger gesagt wird. Und ich lese jetzt den Text Johannes 21, 1 bis 14, und zwar nach der Genfer Übersetzung. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen. Wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf, ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen, solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlefeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagt Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Also die Jünger befanden sich in der Zeit nach Ostern. Sie hatten den Tod Jesu miterlebt. Ihr Lebenskonzept mit dem Messias ist zusammengebrochen. Was nun? Nun galt es erst einmal zu trauern. Abschied zu nehmen von den vielen Hoffnungen, die sie hatten mit Jesus. Doch dieser Trauerprozess wurde gestört. Berichte von Jesus, der auferstanden sein soll, kursierten unter der Jüngerschaft herum. Und die Jüngerschaft war mehr als nur die 12 Jünger. Es war schon eine kleine Bewegung. Bei der Aufzählung der 7 Jünger hier in unserem Text werden 2 namenlose Jünger genannt. Einige Jünger hatten Jesus als Auferstandenen sogar schon gesehen. Aber irgendwie schien das alles so unglaublich und widersprach ja dem gesunden Menschenverstand. Was sollten die Jünger jetzt tun? Petrus wusste es. Ich gehe fischen, verkündigte er. Er wollte die alte Tätigkeit als Fischer wieder aufnehmen und er war der Macher, der Führertyp, der preschte nach vorne und das fanden die anderen gut und sagten, wir kommen mit. Wie gewohnt fischten sie auf dem See Tiberias, auch See Genezareth genannt, ist ein Synonym. Sie fischten und fingen aber keine Fische. Hier lag doch eigentlich ihre Kernkompetenz als Fischer. Sie kannten sich in ihrem Handwerk aus, sie wussten, wo man mit den Booten hinfahren musste, um Fische zu finden und zu fangen. Aber die Netze blieben leer. Es wurde Morgen und sie mussten langsam wieder an die Rückkehr denken. Als sie sich dem Ufer näherten, stand da ein Mann. und der war neugierig. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, sagten sie, nicht einen einzigen. Hier beginnt nun der spannende Dialog zwischen Jesus, wo die Jünger noch nicht erkannten, wer das war, und seinen Jüngern. Übertragen wir diese Situation mal auf unsere heutige Situation und betrachten dabei die geistliche Ebene. Dann stoßen wir auf drei Punkte. Und hier ist der erste Punkt. Jesus fragt, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Es ist also die Frage nach dem Hunger, nach dem geistlichen Hunger, wenn wir auf heute übertragen. Wenn uns Jesus Christus heute nach 2000 Jahren fragen würde, habt ihr genug zu essen? Werdet ihr im Blick auf den geistlichen Hunger auch satt? Wie sehe da unsere Antwort aus? Haben wir schon alles gekostet, was wir in der Nachfolge Jesu erleben könnten? Haben wir alles schon erkannt, was wir im Glauben erkennen können? Die Jünger wurden nach ihrem Hunger gefragt. Und so können wir auch gefragt werden. Haben wir noch ein Gefühl für diesen geistlichen Hunger? Oder sind wir schon zu routiniert? Oder vielleicht auch resigniert? Bei einem Gottesdienst vor kurzem in Hamburg empfahl mir ein Gottesdienstbesucher ein Buch. Die Frau, die nicht an Gott glaubte und Jesus traf. Und das hörte sich so spannend an, dass ich mir das gleich besorgt habe. Und es handelt sich um eine dänische Journalistin, die mit Glauben nichts am Hut hatte. Bei einer Reise nach Spanien hatte sie eine Jesuserscheinung. Dieses Erlebnis nahm sie als journalistische Aufgabe für sich an, das zu erforschen, was da mit ihr passiert war. Sie kannte sich in diesen ganzen religiösen Fragen gar nicht so aus. Und wie sich dann bei dieser journalistischen Recherche, was sich dann dieser Frau öffnete an Themen und auch an einem christlichen Netzwerk von Menschen, die an Jesus glaubten, das ist eben sehr spannend in dem Buch beschrieben. Und sie tauchte ein in eine völlig andere Welt, die mit Jesus zu tun hatte, die mit Glauben zu tun hatte, die mit Gebet zu tun hatte, die mit Gott zu tun hatte. Und diese Entwicklung hat dann diese Frau auch zum Glauben geführt. Sie ist heute gläubige Christin. Das hört sich natürlich so ein bisschen spooky an, wenn man so von Jesus-Erscheinung heute spricht. So in dem Bibeltext nehmen wir das ja ganz gerne entgegen. Aber es gibt so im Untergrund der christlichen Szene Menschen, die solche Erscheinungen hatten. Und besonders im Bereich der Muslime, die Christen geworden sind, wird häufiger eine solche Erfahrung berichtet, dass sie Jesus erfahren haben. Darüber reden wir nicht allzu viel und es sind auch Grenzerfahrungen, da kann man auch nicht allzu viel drüber sagen. Es ist ja schön, wenn diese Menschen dadurch den Weg mit Jesus kennenlernen und dahin geführt werden. Darum kehren wir zurück zu unserem Bibeltext Johannes 21. Die Jünger sagten also dem Mann am Ufer, sie hätten nichts zu essen und dann bekamen sie den Rat, noch einmal die Netze auszuwerfen. Und erlebten dann, dass dieser Fischzug dann erfolgreich war und das Netz voller Fische. Wir können also sagen, dass das Eingeständnis ihrer Bedürftigkeit, ja, wir haben keine Fische, dass das zum Beschenktwerden durch Jesus führt. Und diese geistliche Wahrheit gilt auch heute noch. Gott wird unseren geistlichen Hunger stillen, wenn wir dazu stehen. Wenn wir Sehnsucht danach haben, mehr von Gott zu erfahren, mehr mit Gott zu erleben, tiefer hineingeführt zu werden in den Glauben. Vor einiger Zeit beschäftigten mich neuere Gebetsformen und dadurch habe ich das Jesusgebet kennengelernt und auch praktiziert und für mich dann auf einmal erlebt, dass sich mein geistlicher Horizont geweitet hat. Ein zweiter Gedanke: Gott nimmt unsere Begabungen, um seine Nähe zu offenbaren. Im Bibeltext finden wir in Vers 7, dass der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Hier wird Johannes gemeint. Er ist also ganz bescheiden, dass er sagt, es ist der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und er war vom Typ her der Sensible, der Meditative, der nach innen hörte und daraufhin die Situation durchschaute. Der Mann am Ufer ist Jesus. Und seinen Eindruck teilte Johannes dem Petrus mit. Und dann lesen wir weiter: Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, zog er sich das Obergewand an und sprang ins Wasser. Petrus fiel es dann wie Schuppen von den Augen und er sagte: Na klar, typisch Jesus, was da gerade passiert. Das ist er. Er wartet also nicht ab, bis das Boot am Ufer ist, sondern springt schon mal vor und schwimmt schneller zum Ufer, um bei Jesus zu sein. Weil Johannes seinen Eindruck gesagt hatte, wurde Petrus auch klar, dass es Jesus sein musste. Und der Macher handelte unkonventionell und sprang halt ins Wasser. Das Hören aufeinander lässt uns Gottes Gegenwart erkennen. Bei allem Organisieren und Planen, immer in bester Absicht natürlich, kann der Strudel auch des Gemeindealltags uns blind machen für die Gegenwart Jesu. Doch Jesus macht sich bemerkbar. Allerdings tritt er nicht in einer Lichtgestalt auf, sondern so, dass wir ihn im ersten Moment gar nicht unbedingt erkennen. Dazu braucht es die Sensibilität eines Glaubensbruders, einer Glaubensschwester, die uns darauf hinweisen. Und ein solcher Glaubensbruder, eine solche Glaubensschwester kannst auch du sein, hier in dieser Gemeinde, die sagt: Hier ist Jesus, lasst uns genau hinschauen und hinhören. So fangen manchmal neue Aufgabenbereiche in Gemeinden an. Und sicherlich ist es auch hier schon in der Gemeinde so gewesen, dass jemand eine Idee hatte, dass diese Idee zündete und daraus entwickelte sich Segen für die ganze Gemeinde. Wie uns heute zeigt dieses Handeln der Jünger damals, dass wir unsere Begabungen einsetzen, um einander Jesus zu zeigen. In der Sprache der Gemeindepädagogik heißt es, gabenorientierte Mitarbeiterschaft zu leben. Wenn wir unsere Begabungen kennen, können wir einander Gutes im Namen Jesu tun. Jeder, der heute Morgen hier im Gottesdienst ist, hat mindestens eine Begabung. Meistens mehrere. Welches Potenzial an Begabungen ist heute Morgen hier versammelt? Schauen wir uns einmal um, diese Menschen. Überall Begabungen, überall Fähigkeiten, um damit in der Gemeinde miteinander unterwegs zu sein. Und ich glaube, Jesus hat seine Freude dran zu sehen, welche begabten Menschen wir hier auch haben. Und unsere Begabungen koordiniert mit Jesu Auftrag, seine Gemeinde zu bauen, bewirkt für jeden von uns Leben und volles Genüge, wie es so schön heißt im Neuen Testament. Wir kennen mittlerweile eine Vielzahl von Begabungen, die Gabe der Seelsorge, der Mission, der Organisation, der Verkündigung, der Heilung, der Gastfreundschaft, der Barmherzigkeit, des Dienens, der Musik, der Leitung, um nur einige zu nennen. Lasst uns als Gemeinde nicht aufhören zu fragen, was ist im Moment dran? In den Veranstaltungen der Zukunftswerkstatt, die hier an der Gemeinde ja gelaufen sind, sind gute und spannende Gedanken besprochen worden. Bei dem Thema Gottesdienst konnte ich dabei sein. Und in welchen neuen Ideen erkennen wir Jesu Reden? Das ist jetzt das, worauf es ankommt, das herauszufinden. Und das ist doch eine spannende Entwicklung, die wir hier erleben können, um mit Jesus zusammen auch in dieser Gemeinde sein Reich zu bauen. Jedenfalls sehen wir an dem Bibeltext die Auswirkung. Johannes sagt, Petrus handelt. Es ist ein Miteinander unter dem Motto, dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat. Und das Ergebnis ist zu erkennen, dass dort am Ufer Jesus steht. Das ist also unser zweiter Gedanke. Gott nimmt unsere Begabungen, um seine Gegenwart zu offenbaren. Und das führt uns dann zum letzten Punkt. Jesus lädt ein zur Gemeinschaft mit sich. Die Kurzfassung der folgenden Verse lautet, als sie nun ans Land gehen, sehen sie ein Kohlefeuer, darauf Fische und Brot. Jesus spricht zu ihnen, kommt her und esst. Da kommt Jesus, nimmt das Brot und gibt es ihnen, ebenso den Fisch. Der Text erinnert uns natürlich an das Abendmahl. Natürlich hat Jesus an diesem morgendlichen See Tiberias nicht im engeren Sinne Abendmahl gefeiert. Aber diese Szene vermittelt etwas von der Bedeutung, die uns Jesu Nähe im Abendmahl schenkt. Das gemeinsame Essen ist immer schön. Und ein oft verwendetes Bild für Gemeinschaft, zusammen zu essen. Am Essen und Trinken zeigt sich das Wesen des Menschen und das Wesen Gottes. Und beides wird zum Ausdruck der Beziehung von Gott und Mensch. Die Bedürftigkeit des Menschen eben zu essen und sein Angewiesensein auf Nahrung spiegelt etwas von der Zuwendung Gottes zum Menschen, der dafür sorgt, dass Nahrung wächst, gemacht wird und wir uns das dann auch zum Leben dann holen und zubereiten können. Und es macht auch deutlich, dass es uns zu einem Auftrag wird. Im christlichen Glauben hat das Brot eine zentrale Bedeutung. Christus gilt als das Brot des Lebens und im Vater unser wird um das tägliche Brot auch gebeten. Am Beispiel von Essen und Trinken und dem gemeinsamen Gastmahl lässt sich zeigen, wie Beziehung und Gemeinschaft der Menschen untereinander und mit Gott ganz konkret erfahren werden. Wenn wir sonntags das Kirchencafé haben, ich sehe durch das Fenster durch. Es ist liebevoll vorbereitet worden. Es ist auch ein Symbol der Gemeinschaft, das wir persönlich dann auch erleben können, wo wir zugreifen dürfen, wo wir Gemeinschaft haben dürfen, miteinander ins Gespräch kommen dürfen. Und wir sehen auch darin, dass Gott uns diese Dinge schenkt, dass wir es so zubereiten können, um hier miteinander die Gemeinschaft zu haben. Zu essen und zu trinken dient der Lebenserhaltung, ist Freude und Glück und macht die Liebe Gottes zu seiner Schöpfung erfahrbar. Essen und Trinken verbinden Menschen miteinander und zugleich sind Essen und Trinken auch ein Appell an uns Menschen, den Bedürftigen zu versorgen. Da der Mensch sich nicht in der Sorge um sich selbst verlieren muss, weil die göttliche Sorge vorhanden ist und wir dieser vertrauen dürfen, dürfen wir frei sein auch für die Nöte der anderen und uns darum kümmern. Essen und Trinken werden so zur Möglichkeit, Gemeinschaft mit Gott zu erfahren. Schauen wir auf den Bibeltext. Wenn Jesus seine Jünger zum Fischerfrühstück einlädt, zeigt sich Gottes Wunsch, die Jünger zu beschenken, sie zu sättigen und Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Und Jesus lädt alle dazu ein, die namenlosen Jünger, die Sensiblen, die mehr Unauffälligen, die Macher, die treu ihre Arbeit verrichten. Es passiert also eine Speisung durch den Auferstandenen und auch mit dem Auferstandenen. Amen.